geht es um die mobile Opferberatung. Die hat ihre Jahresbilanz veröffentlicht. 156 politisch-rechts- bzw. vorurteilsmotivierte Gewalttaten mit 227 direkt Betroffenen hat die mobile Opferberatung für das Jahr 2022 in Sachsen-Anhalt registriert. Die mobile Opferberatung unterstützt seit 2001 professionell Betroffene rechter, rassistischer, antiromaistischer, LGBTIQ-feindlicher, sozialdarwinistischer und antisemitischer Gewalt, deren Freundinnen und deren Angehörige, genauso wie Zeuginnen in Sachsen-Anhalt. Neben dieser Unterstützung informiert und berichtet die mobile Opferberatung auch konsequent über die Erkenntnisse über rechte Gewalttaten. Ein wichtiger Teil dieses Monitorings ist die alljährige Jahresbilanz. Hier werden alle registrierten Gewalttaten des letzten Jahres in einer Statistik zusammengefasst und eingeordnet. Gestern wurde diese Jahresbilanz dann für 2022 veröffentlicht und über die Erkenntnisse aus dieser Statistik sprechen wir jetzt hier im Morgenmagazin mit Antje Arndt. Sie ist Teil der mobilen Opferberatung. Guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen.
Sie sind Teil der mobilen Opferberatung, die dieses Jahr ja diese Jahresbilanz veröffentlicht hat. Bevor wir auf die konkreten Ergebnisse der diesjährigen Bilanz zu sprechen kommen, würde ich gerne nochmal über die Rahmenbedingungen dieser Jahresbilanz sprechen. Vielleicht ganz zu Anfang die Frage, um was für Delikte handelt es sich denn genau in dieser Statistik?
Genau, das ist auch ganz wichtig zu betonen, weil es sind die Gewaltstraftaten und es ist keine, wir können kein Monitoring leisten, was alle Vorfälle oder auch alle Gewaltformen beinhaltet. Das heißt, wir konzentrieren uns in unserer Analyse und Auswertung tatsächlich auf die klassischen Gewaltstraftaten, also vor allen Dingen die körperliche Gewalt. Das heißt nicht, dass eine Beleidigung, eine Diskriminierung oder eine Bedrohung weniger folgenschwer für die Betroffenen ist oder weniger gefährlich für die Gesellschaft, sondern auch noch zum einen ist es sozusagen eine Frage von, was können wir überhaupt erfassen, aber auch um deutlich zu machen, mit was wir es eigentlich auch noch in der wirklich schwersten Konsequenz zu tun haben. Und das sind ganz plastisch schwere Verletzungen, das sind Knochenbrüche, das sind wirklich Folgen für Betroffene, mit denen sie teilweise lebenslang zu tun haben. Und diese sogenannte Spitze des Eisbergs, die ist uns wichtig, immer noch den Menschen und der Gesellschaft vor Augen zu führen. Und ganz konkret, Entschuldigung bei deiner Frage, ist es sozusagen, sind es in die Körper, also Körperverletzungen, es sind zum Glück nicht für 2022, natürlich auch versuchte, und auch das hatten wir schon, verendete Tötungsdelikte. Ich erinnere nur an den Anschlag 2019 in Halle. Es sind Brandstiftungen, das sind so die klassischen Gewaltstraftatbestände. Besonderheit in unserem Monitoring- und Angriffsstatistik, wir zählen auch Bedrohungen und gezielte Sachbeschädigungen als Angriffe mit rein, die nicht klassische Gewaltstraftbestände sind, wenn wir von ihnen erfahren aufgrund der massiven Folgen. Weil auch eine Bedrohung kann einer Körperverletzung in der Art und Weise, wie sie verübt wird und was sie für Folgen hinterlässt, gleichkommen. Können wir vielleicht später auf Beispiele eingehen. Das sind für 2022 17 Bedrohungen gewesen und 3 sogenannte massive Sachbeschädigungen.
Sie haben ja gerade angesprochen, das ist so die Spitze des Eisbergs quasi ist, die man dort sieht. Vielleicht dann irgendwie so zur Frage zu Dunkelziffern. Wie genau erhebt ihr denn Daten? Woraus zieht ihr die und wie groß, glaubt ihr, sind die Dunkelziffern?
Ja, wie groß genau, dazu bräuchte es mal auch mal wieder aktuelle Studien. Wir können uns immer nur noch berufen auf eine Studie 2009. Es gibt auch zu einzelnen Themenfeldern neuere Studien. Aber was alle Studien und alle Beobachtungen und vor allen Dingen auch die Erfahrung der betroffenen Communities gleich ist, ist, dass wir weiterhin von einer sehr hohen Zahl sogenanntes Dunkelfeld ausgehen müssen. Wir bewegen uns immer noch in einem Themenfeld politisch motivierter, vorurteilsmotivierter Gewalt, häufig marginalisierte Gruppen betrifft, die auch Diskriminierungserfahrungen im Alltag oder mit staatlichen Strukturen und Polizei erleben. Das heißt, das ist ein Grund, warum vieles nicht zur Anzeige gebracht wird, weil es ein berechtigtes auch Misstrauen gegenüber dem Staat gibt, Vertrauensverluste, die da schwer wiegen. Ein anderer Grund ist aber auch schlichtweg, auch, dass Menschen sagen, was bringt es mir, was lohnt sich? Sie haben Betroffene, machen mehrfach Gewalterfahrungen. Und wenn man dann einmal erlebt hat, dass eine Anzeige außer eigenen Stress nichts gebracht hat und die Täter vor Gericht im Zweifel noch freigesprochen wurden oder das Verfahren vorher eingestellt wurde, dann ist häufig die Konsequenz, dass die Betroffenen sagen, das tue ich mir nicht nochmal an, das bringt nichts. Deswegen hohes Dunkelfeld ja, und wir werten aus, zum einen, das gehört zu unserer täglichen Praxis, auch um Betroffenen ein Unterstützungsangebot machen zu können, dass wir einen sogenannten proaktiven Ansatz haben. Wir also auch gezielt gucken in Pressemitteilungen der Polizei, in Medien, wo finden derartige Angriffe statt, können wir Betroffenen ein Unterstützungsangebot machen. Und daraus ziehen wir Informationen. Wir werten parlamentarische Anfragen zum Themenfeld aus. Wir sind vernetzt und versuchen uns weiter zu vernetzen im Bundesland. Sprich, ganz, ganz wichtig ist eigentlich, dass KooperationspartnerInnen, Betroffene, Communities uns kennen und von sich aus auch Angriffe melden. Nicht immer gibt es einen Beratungsbedarf, aber viele kennen uns mittlerweile und kennen das Monitoring und sagen, ey, das und das ist passiert, mir geht's gut, aber nehmt das bitte in eure Statistik auf. Es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit davon erfährt.
Wenn wir jetzt vielleicht mal zur diesjährigen Bilanz kommen oder genauer darüber sprechen, ihr formuliert einige zentrale Kernprobleme in der Veröffentlichung. Zum einen zum Beispiel, also formuliert ihr dort einen Anstieg rassistischer Gewalttaten in Sachsen-Anhalt. 2021 war es der fast zwar jeder zweite dokumentierte Anschlag, Angriff in Sachsen-Anhalt, rassistischer irgendwie Motivation zugrunde gelegen. Jetzt sind es 2/3. Kannst du dazu was sagen oder wie kommt es wohl dazu?
Na gut, wie es dazu kommt, das ist natürlich, müsste man in die Tiefe gehen und kann ich auch mit Thesen schlichtweg nur arbeiten. Aber es ist, also zum einen muss man, glaube ich, festhalten, dass wir immer noch, und wir werden es auch noch lange haben, ein sehr, sehr großes Rassismusproblem in Deutschland haben. In den letzten Jahren, so ist unsere Beobachtung, auch meine persönliche, wird in Deutschland mehr über Rassismus geredet. Es haben, was vor allen Dingen auch den von Rassismus betroffenen Menschen zu verdanken ist, aber auch in der Wissenschaft, in der Kultur, also es wird problematisiert. Es gibt aktuell, haben ja auch die Ergebnisse der Einstellung bei der Polizei auch zum Thema mit Rassismus, auch wenn die Studie bei Weitem nicht das ist, was gefordert ist. Also man redet über Rassismus, aber gleichzeitig mehren sich mit dem Reden auch wieder die Stimmen von ist ja jetzt mal gut. Und wirklich das ganze Ausmaß von Rassismus wahrzunehmen, zu erkennen und entsprechend zu bekämpfen, da sind wir noch lange nicht. Das ist das, wo es immer noch ein Gap gibt zwischen Perspektive der Betroffenen, die alltäglich damit konfrontiert sind, die ja auch, wenn sie, also auch gerade das meine ich, diese Auswirkung dieser körperlichen Gewalt, das heißt ja auch, diese Botschaftstaten, diese Signalwirkung, was politisch motivierte Gewalt innehat, wenn ich höre, dass meine Freundin letztens auf der Straße wieder beleidigt wurde oder dann, wie es in Weißenfels passiert ist, aus dem Fenster heraus mit einer Bierflasche ein 14-Jähriger beworfen wurde, rassistische Beleidigungen passiert sind, dann ist das eine Signalwirkung für die ganze Community. Dann heißt das, ich kann mich ja eigentlich gar nicht sicher fühlen im öffentlichen Raum, in dieser Gesellschaft. Und diese Auswirkung, was das für Menschen bedeutet, das ist überhaupt noch nicht überall angekommen. Das wird viel noch zu wenig berücksichtigt und viel zu oft hingenommen. Wenn wir 102 Gewalttaten haben, rassistisch motiviert in Sachsen-Anhalt, in einem Jahr, dann kann man nur zu der Schlussfolgerung kommen, dass es von der Dominanzgesellschaft in der Mehrheit weiterhin zu oft ignoriert und gebilligt wird. Und das zeigt sich auch gerade bei Rassismus daran, dass wir, und das hatten wir auch schon in den Vorjahren, dort den höchsten Anteil von Kindern haben. Also wir haben mindestens 25 Kinder von uns registrierten Taten, von den Betroffenen waren Kinder, also unter 14 Jahre. Und 22 davon waren von rassistischer Gewalt betroffen. 39 Frauen von rassistischer Gewalt betroffen. Also gerade bei Rassismus erleben wir, dass die Hemmschwelle, körperliche Gewalt auszuüben, noch viel, viel niedriger ist. Und das ist ein ganz schlechtes Zeichen für den gesellschaftlichen Zustand.
Wie sehen denn die anderen Erkenntnisse aus dieser Statistik aus? Also was hat sich verändert im Gegensatz zum Vorjahr? Was sind, ja, gibt es Warnungen oder Entwarnungen?
Also wir konnten registrieren einen Rückgang bei der Gewalt gegen politische GegnerInnen. Da unter diese Kategorie fassen wir Menschen, die angegriffen werden aufgrund ihres politischen Engagements, ihrer Tätigkeit oder auch, weil sie sozusagen als Punk oder als Antifa aufgrund des Äußeren erkannt werden. Aber vor allen Dingen sind es oder Journalistinnen, die rechte Demonstrationen beobachten, also die sozusagen als politische Gegnerin markiert werden, als Feindbilder und aufgrund ihres Engagements angegriffen werden. Das kann vom engagierten Bürgermeister bis hin zum engagierten Jugendlichen bei Fridays for Future oder Bündnis Halle gegen Rechts sein. Und gerade da hatten wir ja 2021 im Zusammenhang mit den Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen einen sehr starken Anstieg zu verzeichnen. Hier hat sich die Zahl sogar halbiert wieder gegenüber vom Vorjahr. Es gab 33 Angriffe gegen politische GegnerInnen. Allerdings haben wir da auch in Gesprächen Betroffenen und BeobachterInnen die Feststellung treffen müssen, dass das Gewaltpotenzial das von diesen Versammlungen, die ja immer noch stattfinden, die gerade Anfang 2022, Januar bis Ende Februar, sind ja die Zahlen der Demonstrationen der Teilnehmenden massiv gestiegen. Wer in Halle lebt, konnte das gut beobachten und auch in anderen Städten. Und also die Bedrohungssituation um diese Versammlung drumherum war so stark, sobald es Widerspruch gab, ich rede vom verbalen Widerspruch, also die Menschen, die sonst der Meinung sind, ihre Freiheit wurde beschnitten werden, haben so eine Aggressivität und Bedrohungspotenzial ausgestrahlt und sofort jeden, der sozusagen Widerspruch erhoben hat, versucht anzugreifen, dass es tatsächlich zum Teil aus Selbstschutz zu Rückzug von demokratischen Widerspruch gab und Beobachtung und auch sozusagen da nicht jede Versammlung mehr begleitet wurde. Das heißt, dieser Rückgang ist keine Entwarnung, weil er zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass Menschen sozusagen auf Widerspruch verzichten mussten, damit sie nicht angegriffen werden. Und das ist ein Riesenproblem für die Demokratie, wenn wir so weit sind.
Vielleicht dann jetzt auch nochmal über so demokratisches Mittel, diese Studie als demokratisches Mittel oder so zu sprechen. Habt ihr da als mobile Opferberatung weitere Pläne mit dieser Studie? Ergeben sich daraus Forderungen oder setzt ihr sie irgendwie noch anderweitig politisch ein?
Also die Jahresbilanz begleitet uns im Rahmen unserer Arbeit, wenn wir Gespräche führen, PolitikerInnen mit Zuständigen in dem Themenbereich oder auch in weitere journalistische Begleitung. Das ist für uns auch eine Grundlage vieler Teile unserer Arbeit. Und es ist halt auch leider weiterhin notwendig, in dem Themenbereich auch immer wieder darauf zu verweisen, dass, was ich am Anfang sagte, dass Menschen tatsächlich, es ist nicht irgendwas Schwammiges, ist jetzt mal gut so, was irgendwie gesprochen wird. Oder viele Menschen sind ja oft auch, wenn man Antisemitismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit anspricht, schnell genervt, weil sie das Eindruck haben, wo wird ja ständig drüber geredet. Aber nein, es hat konkret massive Folgen für Menschen, deren Alltag und teilweise deren Leben über Wochen, Monate oder Jahre von Folgen schwerer Gewalt geprägt ist.
Du hattest ja auch am Anfang angesprochen, dass es irgendwie so, dass ihr auch dokumentiert eben diese Bedrohungsszenarien und dass es eben auch so eine besondere Wirkung hat. Kannst du dazu vielleicht noch mal ein bisschen mehr erzählen, wieso ihr das mit in die Statistik aufgenommen habt?
Ja, also wir orientieren uns ja anhand unserer Erfassungskriterien, orientieren sich auch an den Erfassungssystemen der Polizei, um einfach auch eine Vergleichbarkeit zu haben. Sogenannte PMK, politisch motivierte Kriminalität, gibt es ein Definitionssystem. Darin orientieren wir uns auch mit. Und Bedrohung und Sachbeschädigung sind keine klassischen Gewaltstraftaten nach dem polizeilichen Definitionssystem. Über die Jahre in der Beratung, in der Arbeit ist aber, wenn man Also ich mache es an einem Beispiel fest, das ist am einfachsten, ist auch in unserer Chronik zu finden. Es gab im Bereich antisemitischer Gewalt im Jahr 2022 in einem kleinen Dorf im Saalekreis kam es zu mehreren Angriffen von einem Nazi, man muss ihn als Nazi bezeichnen, der seinen Nachbarn über Monate und war auch schon in den Vorjahren massiv antisemitisch bedroht, beleidigt und mit schweren Gewalttaten auch attackiert hat. Und unter anderem haben wir auch zwei Bedrohungen gezählt. Eine Bedrohung war, dass dieser Nazi-Nachbar vor den Betroffenen mit der Kettensäge auftauchte und ihn verbal antisemitisch beleidigt hat und ihm bedroht hat, renn lieber, solange du noch kennst, und massiv aufgetreten ist. Und wenn man sich das mal versucht vorzustellen, wenn sozusagen man lebt neben so einem Menschen und er steht da mit einer laufenden Kettensäge vor einem, das ist nicht lustig. Und das hat massive Auswirkungen und das ist gefährlich, weil dieser Täter gefährlich ist und weil das etwas ist, was Menschen, da ist sozusagen, ob es ein Faustschlag ist oder dann diese Bedrohung macht für die Folgen und für die Schwere der Tat, dann für die Betroffenen keinen Unterschied mehr. Oder wenn angedroht wird, dein Haus brennt bald, und dann tatsächlich kam es dann auch zu zwei Brandstiftungen in Folge. Das sind sozusagen beispielhaft die Gründe, warum wir auch Bedrohung mit in die Statistik aufnehmen. Wir haben noch nicht die Ressourcen, so wie wir es bei den klassischen Gewaltstraftaten machen, die Bedrohung auch anhand der parlamentarischen Anfragen sozusagen auszuwerten, sondern bisher diese 17 Bedrohungen, die bei uns in der Jahresstatistik drin sind, sind Bedrohungen, die uns von Betroffenen, von KooperationspartnerInnen, also sozusagen die uns gemeldet wurden und die wir aufgrund der, also die wir deswegen aufgenommen haben, weil sie eben so massive Folgen und massiver sind. Und bei der Sachbeschädigung ist es ähnlich. Also da auch ein Beispiel. In Magdeburg wurde in einem Studierendenwohnheim, es wurde mit wirklich massiv vielen, zahlreichen verfassungswidrigen antisemitischen Parolen beschmiert. Und dann wurde versucht, in einem Waschraum auch einen Brand zu legen, der zum Glück sozusagen nur in Anführungszeichen in einer Sachbeschädigung endete. Aber auch das sozusagen haben wir als eine massive gezielte Sachbeschädigung mit reingenommen.
Also sind Opfer von rassistischer, antisemitischer, LGBTIQ-feindlicher oder auch politisch als politischer Gegner von Rechten oder Rechtsextremen zu werden, ist größer als nur physische Gewalt zu erleben, sondern auch Bedrohungsszenarien fallen darunter. Ich spreche hier gerade mit Antje Arndt von der mobilen Opferberatung aus Sachsen-Anhalt, die eine Jahresbilanz veröffentlicht hat von 2022. Ich hätte vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, oder vielleicht dann auch so eine ganz praktische Frage, wenn man denn in Sachsen-Anhalt lebt und Opfer geworden ist oder irgendwie Angehöriger oder Zeugin ist, gewesen ist, wie genau kann man sich da an euch wenden? Was muss man, was wäre da geraten zu tun?
Also wir auf jeden Fall gerne sich an uns wenden oder auch erstmal mit Freundinnen, mit Angehörigen sprechen, sich vor allen Dingen erstmal in einen sicheren Rahmen zu bewegen und zu gucken, man muss ja auch nicht alleine, wenn man das nicht möchte, zu uns kommen. Man kann auch immer Vertrauenspersonen mitbringen. Uns kann man erreichen über verschiedene Wege. Man findet uns im Internet oder auf Social Media, bei Insta, bei Twitter. Man kann uns anrufen. Wir haben keine festen Sprechzeiten. Das ist das Einzige. Also man kann Glück haben, wenn man in unsere Büros geht und wir sind da, aber gut wäre es, vorher Bescheid zu geben. Es gibt eine Support-Kompass, eine App, also eine Online-Beratung, die auf sicheren und datenschutzsicheren Weg, wer sich jetzt lieber erstmal anonym und online melden will, kann die App benutzen. Wir haben Anlaufstellen in Salzwedel, Magdeburg und Halle. Es gibt Kolleginnen von uns, das ist vielleicht noch wichtig zu wissen, mit denen haben wir auch zusammen die Statistik, die arbeiten uns auch immer zu. Es gibt noch eine Beratungsstelle in Dessau, Dessau-Roßlau, die den Bereich Anhalt, Bitterfeld, Wittenberg und Dessau-Roßlau ist in einer anderen Trägerschaft, die Kollegen. Aber auch die sind im Netz zu finden oder wir können auch dann nochmal die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse weitergeben. Ansonsten, bis auf diese Gebiete arbeiten wir sachsen-anhaltweit. Wer also am nördlichsten Rand im Landkreis Stendal wohnt, kann trotzdem Beratung und Unterstützung von uns bekommen oder im Burgenlandkreis ganz unten im Süden bei Bedarf auch aufsuchen durch uns, dass wir an den Ort der Wahl der Betroffenen kommen. Genau. Und es gibt außerdem auch, wer jetzt sagt, ich habe aber jetzt was erlebt, worüber Antje Arndt gar nicht geredet hat, was eher Diskriminierung am Arbeitsplatz zum Beispiel betrifft. Es gibt in Sachsen-Anhalt Antidiskriminierungsstellen, es gibt Endknoten als Antidiskriminierungsprojekt bei Alltagsrassismus, es gibt OFEC für Diskriminierung, antisemitische Vorfälle. Also mal da, das Wissen haben wir auch, und wer das sich jetzt nicht alles merken kann, einfach sich bei uns melden, und im Zweifel sagen wir dann auch, hey, da gibt's die andere Beratungsstelle, da seid ihr besser aufgehoben, die haben da mehr Ahnung von.
Ja, dann danke ich Ihnen vielmals für das Gespräch, und wir hören uns bestimmt demnächst wieder.
Dankeschön.